Ja, herzlichen Dank, danke auch für die Einladung. Ich komme selbst aus frühen Kindertagen aus dem Schwimmsport, habe dann anschließend ein bisschen Wasserball gespielt und habe aber dann eigentlich früh festgestellt, na, vielleicht ist doch funktioniert besser. Habe ich schon früher so als Nebenführer dann praktiziert und in den verschiedensten Funktionen bin dann einfach jetzt, ja, funktioniert, macht mir Spaß, finde ich in Ordnung. Das, was ich heute selbst noch mache, ist, dass ich versuche, Zeit zu kriegen, zumindest zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und ansonsten fahre ich schon mal ganz gerne ein bisschen Rad, aber beschränke ich überwiegend darauf, dass ich mit Freunden so mindestens eine Woche am Stück dann mal ganz Deutschland gewohnt habe oder so interessante Geschichten. Die Frage, wo der Wert ist, kann ich vielleicht bei meinem allerersten Jugendtrainer schon festmachen. Er erzählte letztlich, als er mal in der Zeitung interviewt wurde, dass er als junger Mensch aus dem heutigen Polen gekommen ist, Anfang der 50er Jahre, und so als kleiner, schmächtiger, ja, ich sag mal schüchterner Junge, sich irgendwo behaupten musste. Und er hat gesagt, habe ich mir Gedanken gemacht, ich gehe in Sport, weil da finde ich am ehesten Kontakt, habe überhaupt keine Probleme, und wenn da noch Erfolg zukommt, bin ich gleich mitten in der Sportmannschaft. Und dieser Person kann ich nur sagen, hat mir auch so vieles mitgegeben, warum ich im Sport als Funktionär tätig bin. Er war da ein großes Vorbild.
Ich komme aus dem Osnabrücker Land und da kickt man halt vom Kindheit an. Eingebüßt da wäre dafür in seiner Stadt. Heute mache ich mit dem Fahrradfahren, Fußballspielen natürlich gerne Tauchen und Klettern. Vielleicht könnte man sagen, ich suche Gott oben oder unten, das weiß ich nicht so genau. Beim Tauchen ist es genial, da sind nämlich alle gleich. Ja? Und einige sind sogar nochmal gleicher. Ich habe nämlich, also im Roten Meer, dann sozusagen die Krönung, da sieht man, wir haben im Wilhelmshaven da einen U-Boot-Hafen da trainiert, das ist wirklich, da muss man sich schon überwinden. Aber ich habe das eine nicht gemerkt, man ist unter Wasser, sind alle gleich. Ich habe irgendwie so ein General von der Marine war mit dabei und der streut die Kinderpulver in seinen Handschuh rein und erklärt mir dann, wofür das gut ist. Also eine tolle Atmosphäre, man ist wirklich ein echter Buddy, das nennt man dann in diesem System des Tauchen. Und da habe ich dann im Roten Meer erlebt, dass einige Leute wirklich gleicher sind beim Tauchen. Das sind nämlich die Tauchstunden. Ich könnte mich sprechen. Ich habe mal nie so viele Handbewegungen unter Wasser gesehen, wie diese Leute das haben. Und die waren voller Begeisterung. Die waren einfach nur unter Wasser wie so Fische. Also es war genial. Das ist die stärkste Erfahrung, die ich habe. Beim Klettern habe ich die andere Erfahrung gemacht. Man kriegt da richtig, also ist jetzt nicht das vornehmste Wort, aber richtig Schüssel gebuchst bei uns zu Hause. Wenn es da nicht ein paar gute Guides, Kletterführer gibt, die einem so ein bisschen sagen, mach mal. Also diese Überwindung in so einem Sport, die ist da schon heftig. Und dann die Beruhigung, man kann sich im Seil hängen lassen. So, das sind so meine beiden schönen Erfahrungen.
Ja, Klettern und Tauchen verbindet uns beide. Das sind zwei Sportarten, die ich auch gerne betreibe oder betrieben habe. Das Tauchen habe ich aus familiären Gründen dann etwas zurückgestellt und hoffe, dass ich wieder dazu komme. Klassisch komme ich aus dem Bereich Leichtathletik, Turnen, habe viele Jahre Faustball gespielt, habe Basketball gespielt, bin Übungsleiter im Gerätturnen in der Leichtathletik und habe eine Basketballmannschaft mit betreut. Ja, also ein relativ breites Spektrum, bin heute noch als Übungsleiter in der Leichtathletik tätig und im Herzsport. Habe also hier einige Gruppen im Gesundheitssportbereich mit aufgebaut und betreue noch eine Poolgruppe nebenbei. Und ein Erlebnis, das ich an dieser Stelle mit ansprechen könnte, ich habe es gestern bei einem der Bierchen auch in einer kleinen Runde mal erzählt. Vor 2 Jahren kam ein Mitglied der Poolgruppe, der 2 Jahre schon im Verein mit drin war, auf mich zu und sagte, was heißt denn eigentlich DJK? Ich denke, fast alle, die hier im Raum sind, kennen diese Frage auch oder können was mit DJK verknüpfen. Ich habe ihm das in wenigen Worten erzählt. Er guckt mich an und sagt, ja, das klingt ganz interessant, aber ist egal. Ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Für ihn das Entscheidende, dass er sich im Verein wohlfühlt, als Mensch angenommen fühlt. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, dass er nicht genau wusste, wo er da gelandet ist. Und viele kommen ja so in so Vereine mit rein, die gucken auf ein Angebot und sagen, da gehe ich jetzt mal hin, mal sehen, wie das läuft. Und er hat sich wohl gefühlt, aufgenommen gefühlt. Es war nicht ganz einfacher Mann, sage ich mit dazu. Vielleicht das als das Highlight.
Ich habe eigentlich angefangen in der Leichtathletik und bin dann relativ zügig auch beim Volleyball gelandet, weil ich gesagt habe, die Einzelsportart Leichtathletik, die muss irgendwie ergänzt werden über eine Mannschaftssportart. Und mit der Zeit bin ich dann beim Handball gelandet. Das habe ich dann auch 4 Jahre, ja, mehr oder minder erfolgreich eigentlich gespielt und verletzungsbedingt dann aktiv, momentan nichts mehr, auch eher passiv. Aber mein eigentlich vielleicht prägendstes Erlebnis war meine komplette letzte Handballsaison, die ich mitgespielt habe. Wir waren eine komplett zusammengemixte Truppe mit Leuten, die Handballerfahrung hatten und welche, die das erste Mal in ihrem Leben den Handball in der Hand hatten. Und wir haben uns gesagt, wir wollen trotzdem in den Ligabetrieb. Wir haben uns angemeldet und wir haben jedes Spiel gespielt und wir haben jedes Spiel verloren. Wir haben kein einziges Spiel auch nur ansatzweise unentschieden gespielt. Da waren Abstände von 20 Toren dazwischen, wo wir wirklich gnadenlos untergegangen sind. Aber wir haben es als Mannschaft trotzdem jedes Mal wieder hingekriegt, dass wir eine volle Mannschaft auf dem Platz stehen hatten. Jedes Wochenende, samstags oder sonntags. Und wir sind trotzdem noch als Mannschaft und als Team auch irgendwie noch glücklich trotzdem aus der Halle rausgegangen, obwohl wir wirklich gnadenlos untergegangen sind. Und ich glaube, das ist was, was wirklich prägt, wenn man sagt, als Leistungs- oder als Mannschaftssport nicht auf die Leistung zu schauen, sondern auch zu sagen, wir wollen einen Teamgeist haben und wir wollen einfach nur Spaß am Sport haben.
Ich bin auch viel geklettert, aber auf Bäume. Wasser habe ich gerade so geschafft, vielleicht in der Badewanne jetzt so, aber bin dann irgendwann mal ins Judo gelandet, bin ich dann geblieben. Und ich glaube, dass auch das Vorbildfunktion des Trainers mich da schon geprägt hatte, weil ich schon vom Anfang an, also sag ich mal so, in jeder Familie gibt es immer Werte, die man vermitteln will, jeder Eltern weiß, wie er seinen Kindern mal ein bisschen was beibringen will, aber ich war eigentlich ein schreckliches Kind, sozusagen. Bis ich dann mit Judo angefangen habe, eigentlich auch heimlich, weil ich immer sagen musste, ich gehe mal lernen, und hat sich dann ergeben, weil die Kumpel auch mal ins Judo gegangen sind. Am Anfang, okay, das hat mich dann fasziniert, vor allem die Art, wie der Trainer und diese ganze Begrüßung, das Ganze, da bin ich dort geblieben. Ja. Und für mich hat dann am Ende dieser Sport, dieses Judo, das Ganze da bei mir verändert. Ja, das war der erste Kontakt überhaupt mit diesem ganzen Welt.
Ja, Sie haben, finde ich, ein schönes Stichwort geliefert mit Ihrer Geschichte. Sie haben gesagt, ich gehe mal lernen, obwohl Sie eher zum Sport gegangen sind. Aber war das denn eigentlich überhaupt ein Widerspruch? Sie sind ja was lernen gegangen. Also man kann ja auch beim Sport durch Erfahrungen, die man sammelt, oder auch durch Menschen, die man dort trifft, die dann Vorbilder sind, was lernen. Inwieweit hat das jetzt für Sie eine Rolle gespielt? Also welches Lernen war wichtig beim Sport als Jugendlicher?
Als Jugendlicher für die Eltern, das Lernen ist erstmal immer, die Eltern haben so ein besonders bestimmtes Bild, was das Kind vielleicht werden sollte, mal Ingenieur von da, mal Professor von dort. Wenn ich sage, ich gehe mal Judo machen, das ist nicht unbedingt das, was vielleicht die Eltern sich erhoffen. Ja, und deswegen musste ich erstmal sagen, ich gehe erstmal lernen, also Mathematik oder Biologie. Dann bin ich dann kurz abgebogen. Aber am Ende haben die Eltern irgendwann mal gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Ja, also man kann nicht immer verheimlichen. Mein Vater hat dann recherchiert, hatte dann irgendwann mal herausgefunden, dass er ins Judo geht. Hat sich aber mit dem Trainer irgendwann mal unterhalten, was haben Sie denn mit meinem Sohn gemacht? Weil die auch zu Hause gewisse Veränderungen gesehen haben. Ja, dass das schreckliche Kind sich irgendwie verändert, und deswegen denke ich, dieses Lernen jetzt hat dann etwas gebracht.
Ja, vielleicht nochmal Sie auch anknüpfend daran, Herr Lemmer, die Frage. Wir haben ja jetzt von den beiden, die die kleinen Impulsvorträge gehalten haben, schon gehört, es geht ja vor allen Dingen auch darum zu erkennen, wie viel Wert und Werte der Sport schon an sich hat.
dass wir also auf die geschossenen Ringe gucken und vielleicht das andere erstmal hinanstellen, das was fehlt. Was ist das, was an Erfahrungswissen vermittelt werden kann im Sport, an Jugendliche, an Kinder, aber auch an Erwachsene?
Ja, neben den normalen Sportlern ist es natürlich ganz wichtig, dass man Disziplin lernt, dass man die Achtung mit seinen Mitspielern zusammen etwas zu erreichen hat, aber auch die Achtung vor dem Gegner. Und ich komme jetzt mal so auf die Entwicklung in einer Sportschule zurück. Da habe ich so Beispiele, vielleicht ähnlich wie bei Ihnen eben, dass da irgendwer ein völliger Kaut war. Und irgendwann ist er mal im Juniorenbereich Fecht-Weltmeister geworden und ist völlig gedreht. Das heißt also, auch er hat was gelernt, aber nicht, weil er einmal vor ihm stand mit Knüppel und sagt, so, das lernst du jetzt als Lektion und das, sondern er hat es halt irgendwann mitgekriegt und hat die Kurve bekommen. Und ich glaube eigentlich, dass der Sportler, wenn er insbesondere ganz intensiv im Training ist, sich wirklich selbst diszipliniert. Man merkt das in der Schule und sagt, naja, der hat einen Sport im Kopf. Nein, die Aussagen von Pädagogen sind ja eindeutig. Der gut ist im Sport oder Spitzensport betreibt, der ist plötzlich auch gut in Mathe. Das heißt also, er lernt sich zu organisieren. Das finde ich ein ganz positiver Wert.
Das ist also etwas, was wir beobachten können, wahrscheinlich in allen sportlichen Bereichen und mit dem Einfluss dann auf die Persönlichkeitsentwicklung Einzelner. Wie ist das denn aber zum Beispiel bei Sportvereinen, die jetzt aus dem Hintergrund des DJK kommen, also Deutsche Jugendkraft, da kann man jetzt viel zu sagen, das ist aber ja auch eine konfessionelle Bindung, also kommt aus dem katholischen Bereich, das Pendant ist ja der CVJM. Gibt es da jetzt nochmal was, was mehr ist, also wird da noch mehr angeboten an Werten vor diesem Hintergrund? Ich frage Sie das mal, Herr Neuer.
Also zunächst mal würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, das muss nicht mehr sein. DJK-Vereine unterscheiden sich von vielen anderen Vereinen zum Teil überhaupt nicht. DJK-Vereine haben einen ganz wichtigen Unterschied. Sie sind durch ihre Satzung auf christliche Wertorientierung festgelegt. Das ist also kein Zufall, der an Personen festzumachen ist, die einen Verein führen, sondern diese Vereine sind quasi selbst verpflichtet, diese christliche Wertorientierung zu betreiben. Ich sage ganz bewusst auch an dieser Stelle, weil Sie betont haben, katholischer Verband, wir sind ein katholischer Verband oder ein christlich wertorientierter Verband unter katholischem Dach. Wir nehmen alle auf in unseren Vereinen, die sich dieser Wertorientierung, die von unseren Vereinen mit vorgegeben wird, unterziehen bzw. diese Werte mittragen. Das ist mir ganz wichtig und unsere Vereine haben dies an sich als Auftrag. Ob das in allen Vereinen dann auch so umgesetzt wird, muss man an dieser Stelle ganz offen und ehrlich, denke ich, in so einer Diskussion muss man das auch sagen können, an vielen Stellen bezweifeln. Denn auch unsere DJK-Vereine sind sicherlich ein Abbild der Gesellschaft und es gibt hier besser funktionierende Vereine oder hervorragend funktionierende Vereine und einige, die dem gesellschaftlichen Druck unterliegen, also die Leistungsorientierung, die heute schon mit ausgestellt wurde, oder die Kommerzialisierung, die letztlich dann eventuell diese Wertorientierung etwas in den Hintergrund drängen. Leider ist es so und das ist dann die Arbeit eines Verbandes, diese Werte wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Sven Mödenpfennig hat ja gestern betont, dass der Sport ein wichtiger Teil der Kultur ist, dass man den da also dazu rechnen muss. Wenn man jetzt mal guckt, ob es vielleicht auch Unterschiede gibt, Herr Dr. Nonte, Sie sind ja jetzt eine Zeit lang in den USA gewesen und haben da Erfahrungen gesammelt, vielleicht auch in diesem Zusammenhang. Was spielen Wertediskussionen im Sport in Amerika für eine Rolle? Also man weiß ja zum Beispiel, dass Sportarten wie Volleyball oder Basketball mal ursprünglich auch von einem christlichen, also von dem YMCA erfunden worden ist. Das wissen viele heute gar nicht mehr, hat sich auch stark verändert, aber es gibt ja immer wieder solche Impulse. Ist das in Amerika so immer noch oder ist das anders und wie ist es vielleicht auch im Vergleich zu hier?
Das ist eine sehr umfassende Frage. Anderthalb Jahre war ich in Berkeley, San Francisco. Das ist schon eine schöne Stadt mit einer starken Fußball, Tradition außerhalb von San Francisco, also die Lateinamerikaner, Zocker, die haben das drauf, das muss man wissen. Die haben mit mir für Bayern gesperrt. Ich muss ja viel einfügen. Ganz stark ist die, das hat eine Ähnlichkeit, finde ich, zu unserer Kultur, wenn Footballspiele sind, Baseball. Das sind die beiden Sachen, da kann man in der Bart, sieht man sozusagen Vater und Sohn fangen. Das ist eher männlich, würde ich so mal sagen, strukturiert. Es prägt das Leben einer Stadt. San Francisco dreimal gewonnen hat im Football, abends war die ganze Stadt am Toben, also am Tanzen und am Lachen, das war nämlich ja eine Millionenstadt. Insofern prägt das so auch die gefühlte Gute des Super Bowl, das ist natürlich ein Ereignis, das muss man wissen, da steht die Welt tatsächlich stiller als an Weihnachten in den Staaten. Das ist irre, ist genauso kommerzialisiert wie bei uns. Es ist religiös ein bisschen aufgeladener, glaube ich. So wie ich das jetzt in Eindruck, das kann ich jetzt nicht so fest abschließend beurteilen, ist ein bisschen aufgeladen. Aber die Amerikaner, die US-Amerikaner sind in dieser Weise ein bisschen schräger, sag ich mal so. Also ein bisschen extrem in den Darstellungen. Also, ein Teil der Kultur ist ein schwieriges Wort, weil es die Kultur, vor allem in deren Bereich jetzt in nördlich Kalifornien, wo ich da gelebt habe, nicht gibt. Das ist kein Melting Pot, da leben 20, 30 verschiedene Kulturen nebeneinander. Das ist wirklich extrem. Hatte ich auch nicht so erwartet. Wie ich das hier empfinde, ich habe gestern Abend natürlich die Berichte aus London gesehen, wenn dann so ein Dortmund-Fan an dem gelben Bus, der da extra hingefahren ist, Love Bomb Dortmund stand da drauf. Und ist doch geil, sagt er, ihr gehört ja alle zusammen und wir verteidigen das hier. Ja, das ist natürlich ein starkes kulturelles, ich sage jetzt mal Gefühl, ich glaube nicht, dass es ein reflektiertes Selbstbewusstsein ist. Selbst die Reporterin war da sozusagen gehangen von dieser Atmosphäre. Ihr fehlte schon, ich sag mal so, die journalistische Distanz. Ich vermute mal, dass im südlichen Teil Deutschlands ein ähnliches Phänomen heute zu beobachten sein wird. Also, und wenn man heute durch die Zeitungsstadt geht, ich glaube, jede Seite, erste Seite, wenn ich das heute am Abend richtig gesehen habe, geprägt. Ne? Ich lebe in Düsseldorf, Düsseldorfer Zeitung schreibt: Hurra, Deutschland! Heute Abend, ganz, ganz dick: Hurra, Deutschland, heute Abend. Ja. Ich weiß nicht, ist das Brot im Spiele? Kann man auch kritisch fragen. Der immer so ein bisschen verulft von irgendjemandem, nach dem Motto, wir beschäftigen sie damit, das muss man sich auch mal überlegen. Haben wir so einen Hype, springen wir da drauf? Darüber muss man sich mal Gedanken machen, was so sozusagen passiert. Aber das sind jetzt wirklich nur ein paar Eindrücke.
Ja, erinnert so ein bisschen an die Überschrift, wir sind Papst, ne? Also das, was dann in der Presse gehypt wird. Aber es hat ja irgendwie immer noch eine ganz andere kulturelle Bedeutung, wenn sowas zum Ausdruck gebracht wird. Kommen wir nochmal wieder ein bisschen zurück auf die Ebene, also auf den Sportverein, das, was man da macht. Da würde ich gerne Anna Hamer nochmal fragen. Beim Training, beim Wettkampf, bei dem, wo Sie ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, gibt es ja sicherlich auch manchmal Situationen, wo das Thema Fairness, Umgang miteinander oder so eine Rolle spielt, dass man sich unfair behandelt fühlt oder dass man sich aber auch zusammen freut. Gibt es denn da auch dann mal Gelegenheit, da ein bisschen drüber zu reden? Nimmt man sich da Zeit, vielleicht auch mal nach dem Wettkampf, setzt sich zusammen, um auch über solche Aspekte des Sports miteinander zu sprechen?
Ich muss direkt vorwegschicken, so viel Arbeit mit den Kindern im Verein habe ich selber gar nicht gemacht. Ich bin zwar Trainerin, ich habe meinen Trainerschein gemacht, habe auch ein Jahr lang eine Leichtathletikgruppe trainiert, aber auch die wirklich nur als Hobbytruppe. Direkt im Wettkampfbezug habe ich da mit Kindern eigentlich gar nicht gearbeitet. Aber was ich halt selber aus meiner eigenen Sportpraxis mitgenommen habe, als ich noch selber Kind war und als ich selber noch trainiert wurde, da hat man sich das schon mal vor Augen geführt. Da wurde es dann auch nochmal eine Stunde reflektiert, da saß man dann einfach zusammen in diesem obligatorischen Kreis mitten in der Mitte und da wurde einfach nochmal gesagt, was ist denn passiert und wie hat es euch denn gefallen? Und ich glaube, allein die Kinder zu fragen, wie hat es euch denn diesmal gefallen und was sollen wir das nächste Mal machen, ist in einer Altersstruktur unter 16, die da einfach noch nicht so weit sind, um sich das selber zu reflektieren, was jetzt Werte überhaupt bedeutet, glaube ich, eine essentielle Frage. Und das wird halt schon regelmäßig gemacht, also so wurde es mit mir zumindest früher immer gemacht. Und was mir jetzt im Nachhinein und im Nachgang ganz klar geworden ist, ist, dass Trainer nicht versuchen, ganz gezielt einen Wert zu vermitteln, sondern sie machen Sport mit einem und schaffen darüber eine Wertevermittlung. Einfach zu sagen, ich mache Sport mit denen, ich gebe denen Regeln mit auf den Weg und dadurch lernen sie Fairness, dadurch lernen sie Toleranz. Und sie gehen nicht in eine Sportstunde und sagen, heute bringe ich meinen Kindern neben dem normalen Sport die Toleranz bei, sondern ich bringe den Sport bei und damit kommt dann die Toleranz. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges und wirklich gut ausgebildete Trainer, die schaffen das ohne dieses Ziel, ich muss Werte bilden, trotzdem Werte zu vermitteln. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, das haben meine Trainer ganz gut hingekriegt, weil ich habe früher nie darüber nachgedacht, was für einen Wert ich jetzt gerade gelernt habe in meiner Trainingsstunde. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich reflektiert, wenn man alt genug ist und sagt, was ist denn jetzt ein Wert und was habe ich über den Sport vermittelt bekommen.
Jetzt will ich doch nochmal einen der Ersatzspieler, Herrn Büscherweg, einbeziehen und Ihnen eine Frage stellen, die so ein bisschen daran anknüpft. Nämlich, Sie haben ja gesagt, dass das Wichtige nach dem Spiel ist, noch einen Kasten Bier zu trinken in der Kabine. Und es ist daher auch geballte Kompetenz zusammen. Sogar Theologen sind dabei, haben Sie gesagt. Gibt es denn da auch manchmal Gespräche über solche Themen? Und man reflektiert wahrscheinlich das, was passiert ist. Und vielleicht auch solche Themen wie Fairness.
Das geht immer so, ich bin der Professor da und sage, Leute, Ruhe jetzt. Jetzt reflektieren wir mal den Abend, wie ihr euch gefühlt habt. Also, faktisch ist das so, ich hatte überhaupt nichts zu melden, weil als so ein Spitzenakademiker habe ich da eigentlich nichts zu sagen. Also, ich habe da schon eine Autorität, fußballerisch auch, aber eigentlich habe ich da nichts zu sagen. Aber, was wir letzten Donnerstagabend diskutiert haben, war Wertedimension BVB Bayern die ganze Zeit. Es war Mannschaftskultur, war Sozialkultur. Das Interessante, das finde ich in Ihrem Argument auch so schön, man sagt nicht ausdrücklich, wir reden jetzt über Werte, im Motto, jetzt müssen wir da eine andere Ebene einziehen, sondern Werte sind das, was die Leute beschäftigt. Und das sind genau die Sachen, die alle beschäftigen. Da wird nur über Werte geredet, die ganze Zeit. Das sind Bewertungen, manchmal auch, da gibt es auch ein, zwei, die sagen Ausländer, naja und so. Also gibt es auch ganz unterschiedliche sozusagen Reflexionsebenen oder politische Meinungen. Aber es wird nur über Werte geredet. Und deswegen ist sozusagen das Instrument der Wertebildung die Kiste Bier. Also diese Art von Gemeinschaft, das zum Gespräch zu bringen, in so einem vielfältigen Kreis, was an Hintergrunddimensionen eine Rolle spielt. Die würden nie über Werte reden. Ja, und was vorher auf dem Feld passiert ist, da geht es auch nur um Werte. Also wenn einer sich verletzt, dann plötzlich, dann ist Ruhe. Und es wird genau an der Stelle weitergespielt, keiner bewegt sich, dass da kein Nachteil entsteht. Oder wenn da freiwillig melden, ist jetzt der Ball an den Arm gekommen, ja oder nein, das ist eine ganz sensible Struktur, mit Gerechtigkeit oder mit Fairness umzugehen. Das ist ja das Interessante, man muss nicht gerade über Werte reden, aber sie sind da.
Ja, vielen Dank für den Einblick in die Kabine. Herr Manner, ja, Sie haben ja erzählt, Sie machen sowohl etwas auf einer ganz hohen Ebene, im Bereich von Sportfunktionär sein, machen aber auch Übungsleiter, also machen Arbeit mit Sportlern, Sportlerinnen, vor Ort. Sind das zwei paar völlig unterschiedliche Jacken, die Sie da anhaben, oder wie passt das zusammen? Oder zerreißt sich einen da vielleicht auch manchmal?
Ja, das sollte es an sich nicht. Ich sag mal, für mich war das Grundprinzip, als ich in die Funktionärsebene mit hineingegangen bin, dass ich meinen Mitmenschen, die mir sehr nahe stehen, gesagt habe, sobald ich den Basisbezug verliere, sagt mir bitte Bescheid, dann lege ich sofort meine Ämter nieder. Leider erlebe ich das im Sport auf der Funktionärsebene sehr häufig, dass die Verantwortlichen von Dingen reden, die in der Realität auf der Vereinsebene oder bei den Sportlern so überhaupt nicht mehr sind, die vielleicht vor 30 oder 40 Jahren so waren, als sie selbst noch Sportler waren, aber tatsächlich heute so sich überhaupt nicht mehr wiederfinden. Die sind gar nicht mehr im Gespräch, oder viele sind nicht mehr im Gespräch, in der Ebene, in der Bezugsebene, die sie an sich brauchen, fassen Beschlüsse und das tut mir dann schon etwas weh. Insofern ist es für mich überhaupt kein Problem. Ich versuche das zu leben, was ich auf der Funktionärsebene auch predige, um diesen Bezug mal einfach herzustellen. Und es muss ein Bezug sein, der von unten nach oben wächst und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn die Verbände immer wieder den Vereinen oder den Sportlern vermitteln, ihr seid für uns da, dann ist das genau der falsche Grund, denn die Verbände sind gegründet worden zum Zwecke der Vereine, beziehungsweise ein Verein wird gegründet, um dem Menschen seine Entwicklung zu ermöglichen. Und genauso muss dieses Prinzip auch im Verband mit drin sein. Das versuchen wir als DJK Sportverband dann auch hier christliche Wertorientierung mit aufzuzeigen. Und deshalb sage ich auch ganz selbstbewusst und versuche das auch zu leben. Ob das funktioniert, müssen andere beurteilen. Wir sind Kirche und Sport. Die christlichen Werte versuchen wir umzusetzen. Das tun andere natürlich auch, ohne in DJK-Verein zu sein. Aber unsere Vereine bemühen sich hier größtenteils sehr stark, das zu machen. Und ich als Person genauso.
Ja, der Hintergrund beim Judosport, der ist ja kulturell nochmal ein bisschen anders als bei anderen Sportarten. Da ist ja sehr viel auch aus dem asiatischen Raum, was da eine große Rolle spielt. Wir haben ja hier die Matte noch, auch von gestern liegen, wo so ein paar Aspekte mit drin sind. Da gibt es sehr viele Berührungspunkte, auch Übereinstimmungen mit dem, was natürlich auch christliche Werte sind. Ich habe selbst ja auch Judosport gemacht und weiß ein bisschen, wie das da läuft. Inwieweit spielen solche Aspekte wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und so eine Rolle beim Judosport? Wird darüber geredet, spielt das auf der Matte dann auch noch eine Rolle, wenn es einen Wettkampf gibt, oder wie ist das?
Judo ist erstmal, du hast schon angesprochen, dass der Ursprung der Sportart war eigentlich nicht als Sportart gedacht. Das war gedacht als ein Erziehungssystem, um den Jugendlichen der japanischen Gesellschaft einen Weg zu geben, um sich besser zu integrieren. So. Diese Judo-Werte ist dann schon entstanden. Das heißt, wir haben schon in diesem Sportart Judo eine Basis. Ja, das sind so Werte, die eigentlich, man sagt Judo-Werte, aber die sind eigentlich gesellschaftliche Werte, die schon da sind. Ja, wir haben es und wir haben es in der Hand und versuchen darüber zu reden, weil manche, das hängt einfach an der Wand und jeder guckt mal halt ein bisschen so und sollte mal schon mit den Kindern ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Respekt, was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich verbeuge. Muss ich mich überhaupt verbeugen? Ja? So, und da redet man mit den Kindern und die nehmen das schon mit, die nehmen das auf. Ja? Ich nehme mal ein Beispiel, Hilfsbereitschaft. Was ist Hilfsbereitschaft? 4-, 5-, 6-Jährige, die sagen einfach mal so, wie sie verstanden haben, was Hilfsbereitschaft ist. So, und dann sagen wir, okay, sie sollen einfach mal die ganze Woche mal ein bisschen über die Hilfsbereitschaft zu Hause in der Schule mal gucken, was es so ist. Und die nächste Woche trifft man sich zusammen und setzt man sich nochmal hin. Und wie hast du Hilfsbereitschaft die ganze Woche erlebt? Ich habe der Mama geholfen, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ich habe die Lehrerin die Tür aufgemacht oder gehalten und. Die nehmen da schon mit auf. Und im Wettkampf ist es auch so, da kommen Leute aus Kasachstan, Aserbaidschan und unterschiedliche Kulturen. Manchmal schüttelt man einfach den Kopf und sagt, so kann man sich gar nicht benehmen. Aber wenn wir schon die Matte betreten, wir sind im Wettkampf, auf einmal, wir sprechen fast die gleiche Sprache. Ja? Weil auf einmal werden auf diese Werte dann schon geachtet. Ja? Geht man aber, setzt man sich zusammen am Tisch, da kann schon sein, dass vielleicht in Kasachstan, wenn man am Tisch sitzt, muss man erstmal einen ordentlichen Hufs rauslassen, damit man sagt, es schmeckt. Ja? Also in Deutschland vielleicht was anderes. So. Aber auf der Matte, wir verbeugen uns, wir erweisen uns diesen Respekt gegenüber. Und ich finde, das wird darüber geredet im Judo, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ja? Wir sollen das nicht nur auf der Judomatte erleben. Wir sollen, weil das sind gesellschaftliche Werte, die auch außerhalb der Judomatte übertragen werden könnten oder sollten müssen. Ja, weil nicht. Wir haben es zu meiner Zeit, als ich war noch mit 13, habe ich Judo angefangen. Es gab Situationen, auch auf der Straße, zum Teil war ein bisschen die Ghetto, dann muss man sich einfach durchsetzen. Es gab Situationen mit dem Kumpel, wo man kurz Moment, wie würde denn jetzt eigentlich der Professor Kahn oder sich der Gründer vom Judo, wie würde er jetzt reagieren? Einfach so geschrieben für uns. Okay, Selbstbeherrschung. Ja, beherrsch dich mal. Okay, bleib ruhig, wir machen nichts. Und so weiter. So haben wir das schon auf der Straße auch gewisse Situationen mit den Werten verbunden. Aber entscheidend waren nicht die Werte, entscheidend war der Trainer. Der Trainer, der mit uns über die Sache geredet hat, das bedeutet das, das ist das. Und zu Hause, draußen ist es ungefähr so. Ja? Und, aber von 10 Athleten, vielleicht haben 2, 3 sie mit, diese Werte mitgenommen, vielleicht auch fürs Leben. Und der Rest nicht, aber das hat nicht geschadet, weil vielleicht ist noch einer, der das weitergeben kann. Und ich finde, so wie wir auch hier jetzt sitzen, ist es super, wir sind auch Multiplikatoren. Ja. Und wenn draußen noch 3 Leute nochmal diesen Weg einschlagen würden, da haben wir viel gewonnen.
Ja, in der Reaktion merken Sie ja, dass Sie da Nerv getroffen haben. Das, was Sie gesagt haben, hat auch viel damit zu tun, dass es Vorbilder braucht, also im Bereich des Trainings. Es gibt aber natürlich auch andere Vorbilder. Vielleicht, wer von Ihnen dazu noch eine Idee hat oder eine Geschichte hat oder selber ein Vorbild, von dem man erzählen kann, weil gerade Geschichten über Vorbilder sind ja immer gut, dem würde ich das Mikrofon nochmal geben.
Das ist jetzt vielleicht nicht ganz konkret mein direktes Vorbild, aber es ging ja gestern schon um die Kommerzialisierung des Sports und wie da die Spitzensportler mit umgehen mit ihrer Vorbildfunktion. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen die Handball-Bundesliga da ein bisschen verfolgt hat in der letzten Woche, Dienstagabend, das Spiel die Füchse gegen den HSV. Und es gab 3 Minuten vor Schluss eine Situation, die eigentlich so im Sport nicht passieren sollte. Abseits des eigentlichen Spielgeschehens hat Thorsten Janssen, HSV-Spieler und Nationalspieler, dem Ivan Ninčević von den Füchsen einen Kopfstoß verpasst, unabhängig von irgendeiner Situation. Im Nachgang sagte er, ihm seien einfach wirklich die Sicherungen durchgebrannt. Das ist natürlich eine Situation, die man so auch als Sportler, der natürlich in der Öffentlichkeit steht, das sollte nicht passieren. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern eigentlich mehr auf die Reaktion von den anderen Spielern, die mit auf dem Platz standen, von den HSV-Spielern. Die komplette Kulisse in der Halle in Hamburg war erstmal recht entsetzt und plötzlich schlug das Ganze aber in Pfeifen und in ein wahres Pfeifenkonzert aus. Die haben den Ivan Ninčević dann ja quasi also vom Platz gepfiffen, obwohl er noch am Boden lag. Er würde es probieren. Er würde gerade wirklich die letzten 3 Minuten da probieren, einfach nur als Simulant runterlaufen zu lassen. Man muss das so sagen, die Füchse lagen hinten. Und da sind die Hamburger Spieler wirklich in ihre Tribüne gegangen und haben den Fans gesagt, so Leute, jetzt haltet mal den Ball flach, der ist verletzt, der liegt am Boden und das ist jetzt echt was Ernsthaftes. Und das finde ich war eine Situation, wo auch die Profisportler wirklich richtig gut reagiert haben. Das wurde nur leider von den Kameras nicht eingefangen, sondern wirklich nur immer wieder gezeigt, die Situation von dem Thorsten Janssen gegen Ninčević. Aber die Reaktion der Hamburger Spieler, das finde ich ist was man wirklich sich vor Augen führen sollte und was eine wahre Vorbildfunktion ist, zu sagen, wir sind zwar die Sportler, die das eigentlich repräsentieren, aber unsere Fans, die gehören da genauso zu wie wir. Und deswegen haltet doch mal bitte den Ball flach, wenn so eine Situation passiert ist. Ich finde, das könnte man als Vorbild eben im kommerziellen Sport mitnehmen.
Ich mache mir manchmal Gedanken, was passiert mit den Unanständigen. Ich habe jetzt gerade nochmal, es gibt ja noch ein paar mehr, die unfair im Spiel sind oder Doping. Ich habe Erik Zabel vor Augen. Ich war Pistole im Wallenhaus, das lief aus Osnabrück, die niedersächsische Radrennmeisterschaft, die Nordmeisterschaft gegen unsere Kirchturmgruppen. Also die startete und endete dort. Und Erik Zabel war da vor 4-5 Jahren war er der Schirmherr, wurde von allen Seiten bejubelt und im Jahr darauf, kurz danach hat er dann gebeichtet, also um seinem Sohn ein Vorbild zu sein. Aber was dann über ihn hereinbrach, nicht? Der war nämlich dem Jahr darauf, war er dann bei uns in Wallenhorst, seinem Sohn vor und er stand da wirklich mit seinem Pudel oder was auch immer an der Leine, wie ein begossener Pudel. Boah, das ist, also das finde ich, das ist tatsächlich ein christlicher Grundwert, den ich wirklich mal auf ins Spiel bringen möchte und müsste auch die Chance geben, aus solchen Sachen wieder rauszukommen. Ja, also einmal also als Prophylaxe, darüber haben wir schon mal bei der DMK überlegt, was es bedeutet, dass man, wenn man so in diese Schiene reinkommt, mit Doping, Medikamentenmissbrauch und Leistungssteigerung, ich bin gerade im Fitnessstudio in Düsseldorf angefangen, da wurde mir da auch schon ein bisschen was angeboten. Ja. Das ist wirklich kein Witz. Ja. Wie kommt man da raus, wenn man Fehler gemacht hat und wenn man so dramatisch wäre? Weil der Radrennsport, das ist ja das Problem. Jetzt, also ich war von Lenz Armstrong auch menschlich enttäuscht, das muss ich wirklich sagen. Seine Beichte im Fernsehen ist ja quasi mir rübergekommen nach Deutschland. Ich habe gesagt, das gibt es ja nicht. So haben wir eine Kriegsforschung so wichtig. Aber wie geben wir Leuten die Chance aus solchen fehlerhaften Fällen, wenn sie eben nicht Vorbilder sind? Ja? Oder vielleicht könnte man dann ein demütiges Vorbild sein, wenn man sagt, ich bin da durchgegangen. Also ich war auch Krankenhaus, Gefängnissaison, deswegen habe ich da ein bisschen genauer hingehört. Wie kriegen wir die Chance hin, dass man sagt, es muss nicht perfekt sein? Ja? Man kann sich vom Tod ergreifen. Ja? Also das will ich damit nicht gutheißen, aber der einzige Weg, finde ich, zu einer wirklich inneren Wende zu kommen, ist, wenn man dann auch noch einmal sagt, ich kann mich wohlfühlen, auch wenn ich Mist gebaut habe. Also jetzt kein Plädoyer für Steuerhinterziehung und solche Sachen. Ich will nur sagen, wir sind gnadenlos und ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht, dass wir, ich habe mal einen Dienst mitgebracht in der Düsseldorfer Zeitung letzte Woche, die Sportvereine machen jetzt Werbung, damit Talente Sieger. Ja, so wollen sie, auch die Großen haben mal klein angefangen, sie wollen also die Eltern inspirieren, tüchtige Sportler. Jetzt will ich aber nicht als Kirche kommen und sagen, ich stelle sich Thomas, wir sind bestimmt einig, jetzt müsst ihr moralisch hoch anständig werden. Ja, das finde ich jetzt auch nicht, damit ich jetzt die Werbung dann erweise. Für mich ist es eher andersrum, dass man nicht nur einen sportlichen Fehler machen darf, sondern auch einen charakterlichen Fehler haben darf. Ich sage es mal so, ungeschützt. Damit will ich ja nicht Fehler mitreißen. Aber ich kenne ja überhaupt keinen perfekten Menschen. Ich kenne kein perfektes Vorbild. Kenne ich nicht. Also das will ich mal einwerfen. Das ist ein ganz anderer Wert, finde ich, in diesem Zusammenhang. Denn das ist für, ich glaube auch pädagogisch gesehen, der einzige Weg, dass ich mich selbst ändere. Dass ich sozusagen mit meiner Macke oder mit dem richtigen Fehler, dem öffentlich gewordenen Fehler manchmal sogar, irgendwie leben, lerne oder wieder weitergehen. Das wollte ich nur mal.
Ja, klar, wir müssen ergänzen. Die Geschichte Erik Zabel rührt vielleicht aber auch daher, dass er wirklich so ein bisschen der Saubermann war über Jahre. Der war viel mehr anerkannt letztendlich als ein Jan Ulrich, der ja nun, ich sag mal, die Sache eigentlich noch viel verschlimmert hat, indem er nach wie vor immer noch nicht klar sagt, was gewesen ist. Und insofern kommt, glaube ich, so ein Stück Enttäuschung der Leute dabei. Und ich kenne viele Leute, die waren früher begeistert und die sind sogar hingefahren, halb DOS, um sich da mal die Etappe anzusehen. Die sind da heute von weg, weil sie einfach sagen, da tun sie vielleicht den Leuten, die heute sauber und anständig fahren, großes Unrecht, ja, weil sie sagen, alle Radfahrer sind gedopt, sonst kommen die gleich nicht hoch. Grundsätzlich kann man nur sagen, das fängt schon an bei der Tourleitung. Wenn die Etappen eine halbe Stunde kürzer sind, sind die, glaube ich, am Berg auf genauso spannend. Die sind vielleicht nicht ganz so schnell oben, aber letztendlich gibt es auch immer noch den ersten, zweiten, dritten und Leute, die kämpfen. Aber nicht Leute, die von hinten plötzlich überholen und dann als Erster oben sind. Also das ist ein ganz schwieriges Feld. Und Sie haben noch ein Thema angesprochen. Sie gehen ins Fitnessstudio und da werden Ihnen gleich die dollsten Mittel angeboten. Das finde ich ganz schlimm. Und das ist eigentlich dieser Nachahmereffekt. Ich glaube, wenn wir über Doping reden, ist eine riesen Zahl an Leuten, die sich selbst betrügen. Denn wenn ich im Fitnessstudio gehe und merke, also ich schaffe das 12-mal, das Gewicht, der eine macht 15-mal, ist 12 für mich ganz gut, aber dann bin ich dritter Mitteilung, dann schub ich da irgendwas, einfach nur gräuslich, und da ist eine riesen Grauzone drin. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht den Nachwuchs da im Prinzip alleine lässt, dass man sofort reagiert, wenn sowas kommt. Es gibt nämlich große Unterschiede in den Fitnessstudios.
Herr Monajan, und dann muss ich auch noch mal den Einwechselspieler kurz kommen lassen.
Ja, wenn ich Vorbilder noch mal kurz anspreche, will ich an dieser Stelle auch vielleicht meinen eigenen Weg mit dazu nehmen. Den Weg habe ich eingeschlagen oder der kam zufällig zustande durch Vorbilder. Ich bin irgendwann mal gefragt worden, ob ich denn eine Übungsstunde machen möchte oder ob ich eine Übungsleiterausbildung machen möchte. Das Ja-Sagen kam von mir deshalb, weil ich ein positives Vorbild hatte. Weil ein Übungsleiter bei mir dabei war, wo ich gesagt habe, oh, klasse. Als junger Turner schon, das war jemand, zu dem wir alle hochgeschaut haben, mit glänzenden Augen, so wollten wir sein wie der. Ich bin vor eine Entscheidung gestellt worden damals. Ich war in der Leichtathletik und im Faustball nicht schlecht. Wir haben im Faustball die deutschen Schülermeisterschaften bei uns ausgerichtet, habe dort mitgespielt. Und danach bin ich vor die Entscheidung gestellt worden von meinem Faustballtrainer, entweder Leichtathletik oder Faustball. Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, weil beides habe ich unheimlich gerne gemacht. Ich habe mich für die Leichtathletik entschieden. Warum? Weil der Trainer dort keinen Druck auf mich ausgeübt hat. Weil er das gelebt hat, wo ich eben schon mal gesagt habe, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe mich ernst genommen gefühlt als Mensch, unabhängig von der Leistung. Das war die Entscheidung. Und deshalb sind die Vorbilder, die Übungsleiter, die Trainer im Verein, die Schlüsselfunktionen, an die wir heran müssen oder die wir entsprechend ausbilden müssen. Und jetzt komme ich doch zu meiner Forderung, wo ich eben schon gesagt habe, ich halte es für ganz fatal, dass in der Übungsleiter- und Trainerausbildung Werte keine Rolle spielen. Es gibt keine Lerneinheit Werte in der Übungsleiter- und Trainerausbildung. Und das ist ein Manko, das unbeschreiblich ist. Das schreit zum Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. Alles redet darüber, dass hier ein Problem mit ist. Im DOK-Bereich wird das gemacht, selbstverständlich. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Wir als Verband haben ganz klar gesagt, wenn andere das nicht tun, für uns ist es ganz entscheidend. Wir stellen lieber andere Dinge zurück. Werte müssen im Mittelpunkt stehen. Aber in der allgemeinen Übungsleiter- und Trainerausbildung ist das ein Manko. Es fehlt. Diese Forderung wird intensiv in den deutschen Sport mit reingetragen. Ich habe auch gestern mit Christoph Niesen darüber nochmal gesprochen, der ja in seinem Bereich auch einiges tun kann. Wenn wir was verändern wollen, dann ist es nur an dieser Stelle möglich.
Sie dürfen euch applaudieren, wenn Sie wollen, das ist kein Problem. Herr Kollege.
Ja, also einmal will ich sagen, es war toll für mich, Ihnen zuzuhören, bei mir lief ein ganzer Film ab. Und was mich anregt, noch etwas zu sagen, das ist das, was Sie gesagt haben, Dr. Nonte, Fehlerfreundlichkeit. Sich verbeugen vor den anderen, ganz gleich, wie ich den anderen sonst sehe, aber ich zeige meinen Respekt. Wir bleiben eine Mannschaft, auch wenn wir dauernd verlieren. Wir bleiben aber Mannschaft, das hat einen Wert. Wenn Sie als die, die sich beim Sport engagieren, Wege finden, um Leuten zu zeigen, ihr habt zwar jetzt Mist gemacht, aber wir geben euch eine neue Chance. Ihr seid trotzdem für uns Mitglied unserer Mannschaft und das bleibt ihr. Da könnten wir, ich sage das jetzt mal bewusst für die katholische Kirche, ich will nämlich da an der Stelle mal nicht irgendwie vereinnahmen, das will ich sowieso nicht, aber da können wir als Kirche sehr viel lernen. Denn wir wollen fehlerfreundlich sein, aber wir haben auch oft den Weg nicht gefunden, das den Leuten zu zeigen, wie das denn geht. Und wenn Sie das als Leute vom Sport entdecken, wie das geht,